Heute in Zerhackt und Hochgefahren geht's um das digitale Zuhause und warum jede verantwortungsbewusste Organisation ein digitales Zuhause braucht. Herzlich willkommen bei Zerhackt und Hochgefahren. Mein Name ist Marc Hasselbach. Und heute geht's ums digitale Zuhause. Letzte Woche habe ich ja ein bisschen erzählt, wie wir hier bei Zendit Infrastruktur aufgebaut haben. Ich habe den Begriff des digitalen Dorfes benutzt und ja, habe gemerkt, dass ich glaube, so mit diesem Begriff kann erstmal auch niemand damit was anfangen. Und so habe ich mir gedacht, hey, mache ich eine Podcast-Folge draus, was es für ein Produkt ist, weil es ist kein Produkt, sondern was meine ich mit einem digitalen Dorf, einem digitalen Zuhause? Ich könnte zum Beispiel, oder lass mich damit anfangen, was es nicht ist. Das ist, glaube ich, viel einfacher. Zum Beispiel eine Cloud. Eine Cloud ist kein Zuhause. Google Drive, Dropbox, Slack, Microsoft 365. Das ist kein Zuhause. Das alles sind Mietwohnungen, schlussendlich. Wir mieten uns da Platz irgendwo bei einem Anbieter, der im Wesentlichen nicht in Deutschland sitzt und damit auch nicht unbedingt unseren Werten entspricht, aber schon gleich gar nicht der Gesetzgebung hier unterliegt. Das heißt, wir geben Daten in die USA in den meisten Fällen und sind uns vielem davon gar nicht bewusst, was das bedeutet. Unsere Daten, unser Word-Dokument oder irgendeine nichtssagende Excel-Tabelle oder ein Bild oder so irgendwas in die USA abzugeben. Und mir geht es jetzt hier gar nicht darum, irgendwie Big Tech irgendwie zu verteufeln, sondern mir ist einfach wichtig, wenn wir als Unternehmerin oder Unternehmer sind und jetzt der Mark ankommt immer wieder mit dem Thema, man soll gucken, wo die Daten sind. Sagen für bei mir viele, sie haben Microsoft SharePoint oder 365 oder Dropbox, wie gesagt, darum habe ich es heute auch nochmal so aufgenommen. Das ist was, wo viele kennen, aber im Wesentlichen sagen viele, naja, was heißt, wo ist unser digitales Zuhause? Also ich habe hier einen PC. Wir haben hier ein Büro, da sind PCs und wir haben eine große Festplatte. Das alles ist aber kein digitales Zuhause. Viele sagen, wir haben noch einen Instagram-Account, eine Webseite, TikTok, einen WhatsApp-Kanal. All das höre ich so in den letzten paar Jahren. Und das sind ganz unterschiedliche Einrichtungen. Entweder sind das soziale Einrichtungen oder es sind sonst irgendwelche Betriebe, also Selbstständige, Freiberufler in jeglicher Couleur kommen immer wieder auch zu uns. Und alle haben so dieses klassische Sammelsurium. Dropbox, ich hatte ja auch lange Dropbox. Google Drive, da sind viele ein bisschen vorsichtig, weil es zu Google gehört. Aber ach ja, Google ist jetzt so, mein Gott, die haben irgendwie viel Speicherplatz. Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen privaten Urlaubsfotos, sondern mir geht es wirklich darum, wo sind meine Daten hier als Unternehmen? Und wenn wir uns jetzt hier so umgucken in unseren Büros oder wie arbeiten wir, was nutzen wir da so, wo sind unsere Daten? Dann sehen wir in den meisten Fällen ein zerklüftetes System, in Anführungsstrichen, wenn man von System reden kann. Das heißt, man sieht irgendwas. Ich habe Outlook, ich habe eine lokale Festplatte. Manche Sachen lade ich auch irgendwie in die Cloud, wenn ich die irgendwo freigeben muss oder sonst irgendwas oder wenn wir mit einem Team arbeiten. Aber im Wesentlichen haben wir unsere Laptops. Jetzt ist das Problem, was ist, wenn ich mal krank bin oder wenn ein Mitarbeiter krank ist und der hat das alles auf seinem Laptop. Also wer kommt an die Daten dran? Darf der Chef da dran? Dürfen alle da dran? Gibt es da Berechtigungen? Darf man die E-Mail, also was passiert mit den E-Mails? Darf man die E-Mails lesen? Weil das ist ja von einem Mitarbeiter das Arbeitsgerät. Und oder von einer Mitarbeiterin. Also wo sind die Daten da? Also wo sind die Kalenderdaten? Wo sind die E-Mails? Ist alles in Papier? Und da sagen mir immer wieder viele, ja, wir haben einfach ein großes Laufwerk und es wird auch regelmäßig, gibt es da Backups oder man hat eine Festplatte. So habe ich das in der Vergangenheit gemacht. Ich habe hier einen ganzen Stapel an Festplatten von früher, von 2000, von 2015. Echt einen ganzen Stapel. Und die Frage ist immer so, okay, wenn ich jetzt so Backups mache, also was mache ich mit denen? Also ist ja ganz schön und recht, aber das alles ist ja kein System. Das kann man ja nicht sagen, das ist mein Zuhause. Das ist, ja, irgendwas Zusammengewürfeltes. Jetzt, warum ist das überhaupt wichtig? Warum ist es wichtig, da irgendwie einen Fokus drauf zu legen? Das eine ist, zum einen, und ich will jetzt gar nicht irgendwie rechtlich ankommen, aber zum anderen, also ich finde ganz wichtig ist, wenn ich meine Daten, meine Kundendaten, meine Umsatzdaten, also keine Ahnung, das können manchmal auch Fotos sein oder von alles rund ums Business. Das kann alles mögliche sein. Jetzt, wo sind diese Daten? Und mir ist wichtig, dass diese Daten an einem Ort sind, wo ich weiß, die werden nicht ausgelesen zum Beispiel. Also die Daten werden nicht extrahiert oder kopiert oder so irgendwas und die liegen dann irgendwo, wo ich keinen Zugriff mehr habe und die werden dann, keine Ahnung, schlimmsten Fall noch irgendwie von der KI ausgelesen oder sowas. Wo ist es? Also wo lade ich da Daten hoch? Wo sind meine E-Mails? Werden die gelesen? Und ich finde, im Unternehmer oder auch im geschäftlichen Kontext muss man sich das schon fragen. Also wo, mit welcher E-Mail-Adresse antworte ich da eigentlich? Wo sind die E-Mails überhaupt gespeichert? Bei wem? Wer ist da eigentlich mein Anbieter? Gibt der Daten weiter? Werden die ausgelesen? Also nutze ich eine Google-E-Mail-Adresse, einen Gmail-Account? Ist da KI dahinter? Liest er das automatisiert? Zurzeit ist ja ganz vieles mit KI-Agenten, die dann meinen Gmail-Account lesen können und Termine in meinen Google-Kalender eintragen können. Es hört sich alles ganz fancy an, aber eben, wo sind meine Daten? Und ich denke, wenn wir das alles so weiterdenken oder überhaupt denken, sagen für mich viele, okay, was ist das Problem? Also die USA sind jetzt irgendwie kein feindlicher Staat oder so irgendwas. Also bloß weil die USA sind, also man kann sein, dass mir da irgendeine Nase nicht passt, aber was ist das Problem? Das Problem ist gar nicht politischer Natur, auf jeden Fall nicht primär, sondern das Problem ist einfach, dass wir hier in Deutschland, wenn wir unsere Firma hier in Deutschland haben, dass wir Gesetzen unterliegen, der Datenschutzgrundverordnung. Und wenn wir Klientendaten speichern und diese Daten in den USA liegen und ein Klient von uns sagt, er möchte, dass die Klientendaten gelöscht sind, die digital von ihm existieren, dann können wir das nicht mehr garantieren, wenn die Daten in den USA liegen. Weil, nicht weil die USA böse sind, sondern weil die USA einfach ein komplett anderes Verständnis und eine ganz andere Kultur haben von Datenschutz und Privatsphäre. In den USA ist Privatsphäre oder Datenschutz daher anders, dass man zum Beispiel da ganz stark vom Recht auf freie Meinungsäußerung legt. Das ist in der Verfassung geregelt. Und dieser freie Ausdruck von Meinung bedeutet zum Beispiel dort, dass ich da von einem Gehweg aus überall Fotos machen kann. Von allem und jedem, was von einem Gehweg aus oder von einem öffentlichen Platz aus einsehbar ist, ob das jetzt Menschen sind, ob das egal was ist, das von einem öffentlichen Platz darf ich das fotografieren. In Deutschland ist es nicht möglich, weil ich da das Recht auf eigenes Bild habe und was auch immer. Auch die Kultur ist dort eine andere in dem Sinne, dass die Daten, die ich dort dann erhebe, anders verwertet werden. Zum Beispiel Gesundheitsdaten geben die Amerikaner sehr, sehr freigebig an Google, an Apple und so weiter und lassen ihre Daten tracken und so weiter. Bei uns ist es eher, wird das alles eher kritisch beobachtet oder betrachtet. Und besonders Gesundheitsdaten, Sozialdaten, also was passiert dann nachher mit denen, wenn ich die jetzt irgendwie einem Konzern anvertraue? Also kann sein, dass ich da vielleicht irgendwie eine coole Diagnose draus krieg. Aber es gibt zum Beispiel schon Bestrebungen, dass wenn eine KI diese Frage nachher löst, dass die dann irgendwie Patentrechte irgendwie dann nachher irgendwie auf dem Heilmittel irgendwie hat, lauter so Zeugs. Also was passiert mit meinen Daten? Will ich einfach nur sagen. Und ich spreche jetzt hier nicht nur irgendwie vom Sozialbereich, wo die supersensitiven Daten fließen, sondern das kann alles sein. Das kann eine Bildungseinrichtung sein. Wenn sich irgendwie jemand da einen Termin bucht und sagt, okay, ich bin an einem christlichen Seminar interessiert und ich bin vorher irgendwie Buddhist gewesen oder sonst irgendwas von einer anderen Religion, kann das auffällig sein. Wenn ich dann nachher in ein Land gehe, wo diese Daten verarbeitet werden, wie zum Beispiel jetzt in den USA, und man weiß, der Mark ist irgendwie früher Buddhist gewesen und will jetzt Christ sein oder so irgendwas oder will zum Islam konvertieren, den merken wir uns mal vor, wenn er da einreisen will, und dann irgendwie 5 Jahre später will ich da irgendwie Urlaub machen und sag, hey, jetzt gucken wir uns Kalifornien an oder so irgendwas und wir sparen unser Geld und fliegt dahin, und dann sagen die an der Grenze, hey, tut uns leid, Terroristen, wollen wir hier nicht, und ich werde verhaftet und ich habe gar keine Ahnung warum. Überreaktion und. Ich muss gar nichts Politisches geschrieben haben. Das kann einfach nur sein, dass irgendwie meine Daten irgendwie auffällig waren in irgendeinem Datensatz, weil ich da einen Termin gebucht habe. Diese Daten sind in die USA gewandert und so weiter. Also man mag das jetzt irgendwie Aluhut und ein bisschen Horrorszenarien nennen, aber das ist schlichtweg der Fall. Also ich gebe meine Daten, wenn ich mit US-Diensten oder mit chinesischen Diensten kommuniziere, gebe ich die Daten dorthin ab im Wesentlichen. Und deswegen müssen wir uns immer wieder fragen, was ist eigentlich unser digitales Zuhause? Wo, über was kommunizieren wir da und was nutzen wir da? Und wenn wir jetzt zum Beispiel gerade bei Bildungsanbietern sind, wenn ich dann zum Beispiel lese, hey, cool, ein christliches Seminar oder so irgendwas, als Beispiel, bei einem Bildungsanbieter über Zoom. Kann man sagen, ja. Okay, cool, niederschwellig, einfach nur per Zoom, aber Zoom ist ein US-Dienst. Und wenn ich mich jetzt da anmelde, werde ich definitiv registriert als irgendwer, der mit meiner IP darauf zugreifen kann. Oder ich muss mich registrieren mit Namen oder anmelden, und überall fließen Daten. Zoom. Klingt erstmal nett, cool, wir machen ein Videoseminar oder so eine Videokonferenz-Dings oder so irgendwas, aber woher kommen die Daten? Wie macht er das? Und wer kann da zugucken? Was für personenbezogene Daten gebe ich da ab? All diese Dinge sind heutzutage wichtig, wenn wir schlussendlich uns überlegen, hey, brauche ich so ein digitales Zuhause? Weil für ganz viele, also gerade Organisationen, ist es ja auch ganz wichtig, dass sie eine saubere Datenablage daheim, zu Hause, also in der Firma, im Büro haben. Da ist alles noch in ganz vielen Leitsordnern irgendwie organisiert und alles steht dann irgendwie in der Wand und die Vorgaben und dies und jenes und schaut, alles ist sehr strukturiert, auch das Haus, und das ist dann schön angemalt und ein großes Logo dran. Also ganz unterschiedliche Sachen, und dann das digitale Zuhause ist eigentlich bloß irgendwie so eine Rümpelkammer. Also, wo ist unser Zuhause, ist schlussendlich immer die zentrale Frage. Und nicht nur, wenn wir jetzt irgendwie unsere Daten jetzt hier irgendwie, niemand braucht jetzt hier irgendwie so besonders abgesicherte Laptops oder sonst irgendwas, sondern man muss sich einfach Gedanken machen. Also besonders irgendwie, was ist, wenn mal einer krank ist, wo sind die Daten? Eine Festplatte, da sind keine Rollen, Zuweisung, wer hat Zugriff auf irgendwas, also ist alles nicht geregelt. Und zu Hause, wie gesagt, im digitalen Raum, wie daheim, also auch in der Firma, da ist aufgeräumt im Wesentlichen, man weiß, wo ist das Werkzeug, und im digitalen Raum sollte das alles auch aufgeräumt sein. Insbesondere, sollte man weggehen von dem Begriff von Software immer wieder. So, ich habe die Software für bla bla bla, die Software für dies oder jenes. Sondern ich glaube, wir brauchen einfach ein Verständnis auch, eben deswegen auch der Titel, was ist ein digitales Zuhause? Viele von unseren Kunden sagen auch zum Beispiel, sie wollen jetzt erstmal auf Instagram. Also erstmal Social Media oder weg von Instagram, von irgendeiner Plattform. Aber sagen, okay, wir wollen so unsere ersten Digitalisierungsschritte im digitalen Raum auf Social Media machen. Und da wählen ganz viele eben dann Instagram aus oder machen WhatsApp-Kanal. Und auch da muss man sich dann fragen, wo ist da das digitale Zuhause? Also zum einen mache ich dann die Fotos, die sind dann auf dem Laptop oder die Bilder. Oder ich mache Videos, die sind vielleicht auf dem PC oder auf dem Smartphone oder sonst irgendwo und dann lade ich die bei Instagram, bei TikTok oder wo auch immer hoch. Und auch da muss man sich fragen, okay, Instagram, wieso Instagram? Viele sagen, naja, weil da alle sind, aber auch da muss man verstehen, was ist Instagram? Instagram gehört zum Meta-Konzern. Auch da kann man sehen, dass sich die Plattform extrem verändert hat von reinen Bilderplattformen mit ästhetischen Bildern hin zu einer, ja, klickstarken Kurzvideo-Plattform. So eine TikTokisierung kann man da schon fast sagen. Auch TikTok, ein sehr schnelles Videoformat, sehr schnelle Videoformate sind da. Und überall begeben wir uns da auf einen Raum, den wir absolut nicht kontrollieren. Das heißt, wir geben da entweder Daten ab, wir geben Bilder hoch, laden Bilder da hoch, Persönlichkeitsmerkmale und so weiter, Videos, Stimme, markieren Orte. Alles mit der Hoffnung, dass irgendwas passieren soll, dass irgendwer was bei uns kauft, bucht, vorbeikommt, uns gut findet und so weiter. Jetzt, wenn diese Plattform die Regeln ändert und sagt, okay, ab sofort wollen wir keine Fotos mehr, ab sofort wollen wir Videos. Ab sofort wollen wir Quervideos oder ab sofort wollen wir die und die Sprache oder das und jenes. Das sieht man zum Beispiel bei Twitter oder X. Das früher war das halt einfach irgendwie Kurznachrichten, Austausch, wunderbar. Und dann ist einfach viel Wut, Hass, politisches Zeugs auch dazugekommen, schlecht moderiert, nicht gesteuert. Der Algorithmus hat hauptsächlich ja wütendes oder aggressives Verhalten belohnt. Irgendwelches Weltverbesserungsgedöns ging da eher unter. Da muss man sich fragen, ja, ist es dann überhaupt noch die richtige Plattform? Weil ich kann da natürlich jetzt nicht irgendwo hinschreiben und sagen, hey, das gefällt mir da nicht mehr, weil das sind die Regeln. Und das ist was anderes wie ein digitales Zuhause. Und ich kenne wirklich sehr viele, die ihr digitales Zuhause besonders auf US- oder auf chinesischen Plattformen auslagern und sagen, alle meine Videos sind da, all mein Content ist da. Und wenn, also zum Beispiel bei YouTube war es jetzt so, dass seit Dezember jetzt bis Februar weltweit 15 Millionen Kanäle demonetarisiert wurden und teilweise auch gelöscht wurden. Einfach so. Das waren, im großen Teil waren es zum Beispiel Bibelkanäle, christliche Kanäle, aber alles Mögliche. Querbeet, alles, hat alle möglichen Leute getroffen, auch wirklich Existenzen, die vollkommen auf diese Plattform vertraut haben. YouTube hat einen neuen KI-Algorithmus, der gegen KI Inhalte, die wiederholend oder nicht gut sind, so den sogenannten KI-Slop oder AI-Slop, also so Müll, wo mit KI-Videos erzeugt werden, die haben die gelöscht und in diesem Zug wird halt vieles andere auch gelöscht. Und die Frage ist das ein digitales Zuhause? Wenn sowas passiert, wenn KI, da steht kein Mitarbeiter, zack, löscht dein Kanal und du musst dann hinterherrennen und beweisen und bla bla bla. Und jetzt gerade in dieser Welle sind echt viele, das wird nicht reaktiviert. unwiederbringlich gelöscht, jahrelange Arbeit, Videos hochgeladen, Forscherbilder, Texte, verlinkt, gesprochen, gemacht, getan, bäm, weg, weg. Das ist kein digitales Zuhause, das ist absolutes Risiko. Und ich finde, so muss man schlussendlich auch Social Media heutzutage betrachten, zu sagen, okay, das ist eigentlich nur ein Schaufenster, das ist nicht mein Zuhause. Ein Zuhause kann sein eine Plattform, wo ich im Wesentlichen die Inhalte kontrolliere oder gegebenenfalls auch ohne Probleme runterladen kann und auf einer anderen Plattform so 1:1 oder hochladen kann. Dafür gibt es Alternativen schon seit Jahren. Alternativen zu Instagram, Alternativen zu YouTube, Alternativen zu Twitter und so weiter. Diese Alternativen gibt es und die sind gut. Und die, besonders in Deutschland, gibt es da wirklich eine sehr große Community, die das auch pflegt und auch versteht, dass das digitale Zuhause was anderes ist wie Social Media. Zu sagen, hey, ich habe meine Kurzvideos, meine Bilder, habe ich auf einer Plattform, die ich kontrollieren kann. A, dort erreiche ich natürlich auch nochmal Leute, andere Leute, aber vielleicht auch interessierte Leute. Und meine Hauptinformation und die gleichen Informationen gibt es auch auf Twitter oder X, auf Instagram, auf YouTube. Aber mein Zuhause, meine Homebase quasi, wie es oftmals so heißt, ist woanders. Und ich glaube, mittlerweile versteht ihr so, wieso wir auch diese ganzen Instanzen gebaut haben und was ich da immer wieder so erzähle. Ich denke, wir sollten wegkommen von diesen ganzen Software-Insellösungen, wegkommen von diesen, naja, es ist halt bequem und das machen halt alle oder bloß weil ein großer Name dahinter steht, ist alles gut. Also man auch bei großen Klamottenfirmen merken wir manchmal auch, dass es auch bloß ein Stück Stoff ist und der auch nicht extra irgendwo mundgewebt von irgendwelchen hochbezahlten Kräften ist, sondern dass das Zeug halt auch irgendwie aus Billiglohnländern kommt. Ich denke, das, was wir hier geschaffen haben mit diesem digitalen Büro, mit dem digitalen Dorf, mit all dem, was wir für Zendit jetzt geschaffen haben, ist schlussendlich eine Infrastruktur, die meines Erachtens nicht in dieser Breite und auch nicht in diesem Ausmaß, aber wo, glaube ich, jede kleine oder mittelständische Firma heutzutage braucht, zu sagen, ich weiß, wo meine Daten sind. Jetzt bei uns sind die Daten in Deutschland gespeichert, das heißt nicht nur in der EU, weil auch in der EU gibt es nochmal einige Unterschiede sozusagen, aber im Wesentlichen ist da schon alles gut gesichert. Wir haben sie in Deutschland, einfach auch wegen deutschen Support. Wie gesagt, da liegen unsere Daten. Wir haben jetzt so eine Infrastruktur aufgebaut, weil wir gesehen haben, dass zum Beispiel Selbsthilfegruppen oder auch Solo-Selbstständige, aber auch kleine Teams, kleine Firmen keine Lust haben, irgendwie die große Infrastruktur zu betreiben. Und daher sagen wir, hey, wir sind für die Kleinen da, wir bieten für die Kleinen, in Anführungsstrichen für die Kleinen, ein Zuhause. Wenn da eine Firma mit 10, 15 Mitarbeitern zu uns kommt, dann kriegt die bei uns quasi ein digitales Zuhause. Eine Alternative zu Instagram, obwohl sie immer noch weiter Instagram befeuern kann. Aber für die eigene Sicherheit, für das eigene Zuhause gibt es auch eine Alternative. So eine Instanz betreiben wir. Wenn ein Solo-Selbstständiger, eine Beraterin, Berater, eine kleine Kanzlei, ein, zwei Freiberufler, die sich zusammengeschlossen haben, sagen, hey, wir brauchen einen Platz zum kollaborativen Arbeiten, also zum Zusammenarbeiten. Der eine wohnt in Stuttgart, der andere in Böblingen und der andere in Tübingen und wir wollen nicht immer irgendwie die 10, 15 Kilometer mit der S-Bahn fahren. Gibt es da ein System, ohne dass wir irgendwie Zoom benutzen müssen? Genau, das haben wir alles an einem Ort, alles in einem Guss im Wesentlichen auch. Das ist ein quasi die Idee dahinter gewesen, die hat sich so entwickelt. Aber ich denke, dass wir heute, ich sehe das in den ganzen Besprechungen, wo ich die ganzen letzten Jahre jetzt habe, dass es immer wieder darauf hin rausläuft, dass wir eigene Infrastruktur brauchen. Und so wie wir die Photovoltaikanlage aufs Dach legen oder Dach montieren und sagen, hey, wir tun was für unsere Energieeffizienz, genauso brauchen wir Investitionen innerhalb von unserer Firma, in nicht in größeren Rechner und in bla bla bla, sondern in was auch Sinn macht, nachhaltig. Wir sehen das in der Politik gerade, da ist das Thema digitale Souveränität wirklich ein großes Thema. Sich loszulösen hat natürlich auch was mit USA und whatever irgendwie dort zu tun. Aber hauptsächlich, man will sich nicht abhängig machen. Das ist das eine, ja. Das andere ist aber nochmal, und das finde ich hier nochmal ganz wichtig, auch nochmal zum Schluss zu erwähnen, weil ich es vorher auch noch so wichtig ist, dass wenn man das bei so einem kleinen Anbieter wie jetzt bei uns speichert, es wird eben nicht KI ausgelesen. Und wir garantieren das auch, dass es unsere Dateien oder unsere Sachen nicht an irgendwen weitergegeben wird oder verkauft wird. Es sind keine Data Broker hinten dran, keine KI, die alle Daten und so weiter und Kalendereinträge ausliest und verwertet. Es mag oldschool klingen, aber ich finde, in Zeiten von massiven Zugriffen auch von KIs auf das eigene Netzwerk, muss man überlegen, was hat man da irgendwie in seiner digitalen Umgebung. Ja, das war's von Zerhackt und Hochgefahren. Heute rund ums Thema digitales Zuhause. Wenn euch das interessiert, meldet euch gerne bei uns. Guckt euch an auf zendit.digital. Was haben wir da? Wie sieht unser digitales Dorf, unser digitales Zuhause denn so aus? Hättet ihr Bock, da irgendwie mitzumachen, bei einem oder anderen zu sagen, hey cool, ich mag irgendwie mich oder mein Team fortbilden, dann kommt in Compass. Wenn ihr sagt, hey, ich brauche nur Infrastruktur, mir reichen ein paar Accounts und ich kann mit meinen Kolleginnen und Kollegen irgendwie zusammenarbeiten, wir haben eine schnieke Oberfläche, das reicht mir vollkommen aus. Wenn ihr in unser System KI, eure eigene KI mit einbinden wollt, könnt ihr das tun. Wir generell machen das nicht im Hintergrund, sondern wenn ihr für euer Dateisystem nachher sagt, wir wollen unsere KI mit einbinden, könnt ihr das dann natürlich tun. Hat keinen Einfluss jetzt auf unser Gesamtsystem. Wenn euch das alles interessiert hat, mich würde es freuen, wenn ich den einen oder anderen wiedersehe. Wenn ihr Fragen habt, guckt es euch gerne an, was wir da so gestartet haben.
Ein Klick und ich bin drin, ein Login für die Welt. Google kennt mich besser als ich mich selbst, Passwort überall gleich. Was einfach bequem ist, aber der Preis, den ich zahl, das ist nicht bewusst.
Damit zum Weiß, was ich will, bevor ich es weiß. Algorithmen entscheiden, was mir gefällt, das ist kein Preis. Benachrichtigungen vibrieren, ich kann nicht mehr weg. Meine Aufmerksamkeit ist das neue Geschäft.
Ich bin bequem, aber nicht frei. Ein Klick, ein Like und ich bin dabei. Meine Daten sind die Währung meiner Aufmerksamkeit, das Gold. Ich gebe alles weg, ohne dass mir es bewusst ist. Das ist der Deal, aber ich will zurück. Ich will wieder kontrollieren, nicht von Algorithmen mich treiben lassen und verlieren. Datatox ist der Weg, Bewusstheit ist die Kraft. Ich bin souverän
und das schafft. Ich scroll und scroll und die Zeit, sie vergeht. Digitales Junkfood, das mir nicht gut tut. Doch ich mach's trotzdem. Wer bin ich ohne mein Handy?
Wer bin ich noch?
Die Frage stelle ich mir nachts und die Antwort kommt noch.
Aber dann kommt der Moment, die Pause, 3 Sekunden. Ich frag mich,
will ich das wirklich?
Bin ich noch gesund? Ein Passwortmanager, ein paar Benachrichtigungen weg. Und plötzlich hab ich wieder Kraft für den nächsten Tag. Ich bin bequem, aber nicht frei. Ein Klick, ein Like und ich bin dabei. Meine Daten sind die Währung meiner Aufmerksamkeit, das Gold. Ich gebe alles weg, ohne dass mir es bewusst ist. Das ist der Deal, aber ich will zurück. Ich will wieder kontrollieren, nicht von Algorithmen mich treiben lassen und verlieren. Datatox ist der Weg, Bewusstheit ist die Kraft. Ich bin souverän und das schafft keine Verschwörungstheorie.
Das ist Realität,
Aufmerksamkeitsökonomie.
Jeder sieht's nur nicht gleich.
Aber wenn du innehältst, wenn du fragst, wenn du willst, dann hast du die Kontrolle und das ist der Reichtum.
Anderen 20 Tage Datatox, ein Trainingslager für mich. Ich lerne, bewusst zu sein und das macht mich reich. Nicht an Geld, sondern an Zeit, an Fokus, an Kraft, an digitaler Souveränität. Und das ist der Start.
Fang klein an, heute noch eine Benachrichtigung weg, ein Passwort neu, eine Cookie abgelehnt und schon geht's.
Das ist Datatox.
Das ist Bewusstheit.
Das ist mein Weg, ich bin nicht offline, ich bin souverän. Und das ist der Sieg. Ich bin bequem, aber jetzt auch frei. Ein Klick, ein Like, aber ich entscheide dabei. Meine Daten sind meine Aufmerksamkeit gehört mir. Ich nehme mir zurück, was mir gehört. Das ist der Deal, ich will kontrollieren, ich will wieder entscheiden, nicht von Algorithmen mich treiben lassen, ich bleib nicht leiden. Datatox ist der Weg, Bewusstheit ist die Kraft, ich bin souverän und das schafft.